Ja, ihr hört wie gesagt Index, das aktuelle Stadtmagazin, auf Radio X 101,4 MHz, 99,85 MHz im Kabel. Mein Name, habe ich auch schon gesagt, nochmal, ist Roman Wortreich. Ich begrüße euch recht herzlich zu dieser Sendung heute. Und wir wollen uns unterhalten mit zwei Studiogästen ein bisschen über die Demo, die jetzt am Samstag in verschiedenen Städten gelaufen ist. Ich habe eingeladen zum einen Heinz Scholler. Er ist Mitglied der Redaktion des Gegenstandpunkts. Hallo Heinz.
Hallo.
Und den Andreas Locke, er ist freier Publizist hier in Frankfurt. Hallo Andreas. Ihr wart, glaube ich, beide auf unterschiedlichen Demos jetzt am Samstag gewesen, ne? Wart ihr da gewesen? Du warst da gewesen, Heinz, ne?
Ich war, wie meistens bei solchen Anlässen vor Ort. Das heißt, ich bin nach Stuttgart gefahren. Nicht etwa, um mit zu demonstrieren. Ich finde nämlich, mit Verlaub gesagt, die Stoßrichtung dieser Demonstrationen ziemlich bescheuert. Sondern ich bin hingefahren, um dort ein Flugblatt zu verteilen, was der Gegenstandpunkt Verlag aufgesetzt hat. Und auf dem gestanden hat, warum wir der Auffassung sind, dass die Stoßrichtung dieser Demo ziemlich bescheuert ist. Das will ich jetzt mal noch zu erklären, versuchen an ein paar Parolen oder Redeversatzstücken von diesen Demos, die ja jeder mitgekriegt hat, auch wenn er nicht vor Ort gewesen ist. Das zentrale Motto dieser Demo war gewesen, Zitat, aufstehen, damit es endlich besser wird, Zitat Ende. Das haben sie dann auch auf Tausende von Buttons draufgedruckt und die haben sich die Menschen dann an ihr Revers geheftet und so. Naja, aufstehen, damit es endlich besser wird. Aufstehen, das ist so eine, wie soll ich sagen, so eine vieldeutige Wortschöpfung. Da soll man einerseits ja wohl schon an sowas denken wie ein bisschen aufständig sein, ein bisschen widerborstig sein. Aufstehen kann aber auch ja bloß sowas gemeint haben wie am Samstag früh die Gewerkschaftsmitglieder aus Stuttgart oder aus Süddeutschland, die stehen ziemlich früh auf und dann gehen sie mal ein paar Stündchen durch Stuttgart spazieren. Ich kann mir nicht helfen, ich habe den Eindruck gewonnen, dass das Letztere so die Hauptstimmung der dort versammelten Menschheit gewesen ist. Aber wie ernst oder unernst dieses Aufstehen in der Parole da gemeint ist, das hat er sicherlich sehr viel zu tun mit der Sache, für die man da aufstehen soll. Der will ich mich jetzt noch ein bisschen widmen und will auf Folgendes aufmerksam machen. Aufstehen, damit es endlich besser wird. Da ist die Hauptfrage, was ist denn hier das Es, damit es endlich besser wird? Ist mit dem Es sowas gemeint wie die Leute, die vom Lohn abhängig sind oder die von sozialstaatlichen sogenannten Lohnersatzleistungen abhängig sind, die werden jetzt schon lange Zeit hindurch ewig schlechter gestellt. Die kriegen von den Matadoren des Sozialstaats oder von den Matadoren des Wirtschaftswachstums unentwegt mitgeteilt, das geht immerzu so weiter. Es ist überhaupt nicht abzusehen, dass sich meinetwegen eine Besserstellung beim Lebensunterhalt mal wieder abzeichnet oder so etwas. In dem Verständnis wäre das Es, was in dieser Parole da aufgeführt wird, in dem Verständnis wäre das Es so etwas wie, jetzt ist Widerstand gegen die Veranstalter der ewigen Schlechterstellung beim Lebensunterhalt angesagt. Jetzt ist Widerstand angesagt gegen die Veranstalter der laufenden und mit jeder Tarifrunde, mit jeder gesetzlichen Verordnung immer neu laufenden Verarmung. Dagegen wäre Widerstand angesagt. Ja, nur, jeder hat ja mitgekriegt, was waren die zentralen Parolen der Hauptredner? Psierske in Stuttgart, Peters in Köln und der DGB-Vorsitzende Sommer in Berlin. Naja, ich brauche eigentlich nur, um meine Kritik an dieser gewerkschaftlichen Linie zu formulieren, brauche ich eigentlich nur die Parole von Psierske in Stuttgart aufs Korn zu nehmen, der dann nämlich gesagt hat, dieser sogenannte Sozialkahlschlag, der ist bei Weitem nicht bloß schädlich für die Leutchen, die davon betroffen werden, die davon ärmer gemacht werden, die sich damit härter tun, über die Runden zu kommen. Der Sozialkahlschlag ist auch, und eigentlich wollte er sagen, vor allem schädlich für, schädlich für die Konjunktur, hat er am Ende gesagt. Weil die Kaufkraft, die da entzogen wird, die fehlt dann den geschäftstüchtigen Leuten, die Waren verkaufen wollen. Die schadet der Konjunktur, die schadet letztlich uns allen und dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Leute, diese Fortsetzung von dem Psierske, wer da alles noch geschädigt sein soll durch den Sozialkahlschlag, die ist schlecht. Die ist fatal. Man fragt sich nämlich, warum reicht denn als der Inhalt, der Grund, der Bezugspunkt von einem Sozialprotest? Warum reicht das denn um Himmels Willen nicht, dass es Interessen gibt, die anderen Leuten ewig den Lebensunterhalt verhageln? Das ist doch wohl Grund für Protest genug? Und jedes Wofür eines solchen Protestes kann diesen Grund ja nur, wie soll ich sagen, verwässern. Es ist ja so, wie wenn Gewerkschaftsführer sich einfach nicht auf der Welt sehen lassen wollen, mit dem schlichten, schieren Argument, unseren Leuten werden die Interessen verhagelt, das ist Grund genug für Widerstand. Nein, da kämen sie sich ja aber höchst schoflich vor. Sie suchen nach zusätzlichen Gründen, die angeblich den Protest erst noch respektabel machen sollen, die den Protest und seine Anliegen in der Öffentlichkeit, so wie sie geht und steht und für das Gelingen des Standorts Deutschland parteiisch ist, in der Öffentlichkeit überhaupt erst reputierlich machen. Und was kommt dabei heraus? Todsicher die Bezugnahme auf Sachen, auf Titel, die den schlichten Protest, weil es den Leuten schlechter geht, zur Disposition stellen. Es ist doch sonnenklar, wenn einer wie der Gewerkschaftsmensch daherkommt und behauptet, im Namen des Wachstums der Wirtschaft, im Namen der Konjunktur des kapitalistischen Wirtschaftszyklus, im Namen davon soll es angeblich schlecht sein, den Leuten Kaufkraft wegzunehmen oder vorzuenthalten, dann ist es doch sonnenklar, dass mit diesem Zitat er gewissermaßen eine Steilvorlage liefert für Interessenten aus dem anderen Lager, die sich gerade so wie er, der Gewerkschaftsmensch, auf Wachstum, auf Aufschwung und so Zeug beziehen und berufen und die wegen Wachstum und Aufschwung haargenau zu entgegengesetzten Schlussfolgerungen kommen und die mit der angeblich alternativlosen Notwendigkeit von Wachstum und Aufschwung gerade begründen, warum es ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit als Standortverwalter ist, die Leute zu verarmen. Also bitte sehr, da nicht drauf hereinfallen. Jeder, der den schlichten Grund des Protestes, die Interessen der Lohnleute werden geschädigt, das können die sich unmöglich länger bieten lassen. Jeder, der diesen schlichten Grund des Protestes für gar nicht Grund genug hält, sondern versucht, noch zusätzliche Titel aufzuführen, die den Protest überhaupt erst respektabel und beachtlich machen sollen, der ist den herrschenden Grundsätzen auf den Leim gegangen. Genau den herrschenden Grundsätzen, in meinem Beispiel waren es Wirtschaftswachstum und Wirtschaftsaufschwung unter Berufung auf die nationale Standortverwaltung, die Leute gerade verarmt.
Also es war jetzt ein ziemlich langer, Beitrag für ein Thema, das ich relativ nochmal kurz zusammenfassen möchte. Und korrigiere mich, da ob ich da falsch liege. Die hat also bei dem Protest so ein bisschen der Gegner gefehlt. Dir war das Ganze zu wohlwollend der Marktwirtschaft gegenüber, zu wohlwollend dem Sozialstaat gegenüber, zu wohlwollend auch noch der Regierung gegenüber, die diesen Kahlschlag im Augenblick befiehlt, und der Wirtschaft, die sagt, wir brauchen den unbedingt. Habe ich dich da richtig verstanden?
Ja, wobei ich bloß noch Wert gern drauf gelegt hätte, dass das, ob man das zu wohlwollend oder nicht zu wohlwollend findet, das ist keine Frage, wie man gerade aufgelegt ist, sondern daran entscheidet sich so ziemlich alles. Und da hast du mich insofern ganz korrekt wiedergegeben. Jawohl, ich meine, dass die Verarmungsorgie, die Standortverwaltung loslässt, einen Widerstand verdient hat, der sich nicht auf die Vereinbarkeit mit den Standortverwaltern einlässt. Genau diesen Fehler haben die gewerkschaftlichen Veranstalter dieses Protestes da sich zu Schulden kommen lassen. Es hat ja auch jeder das Zitat von dem Sommer mitgekriegt, der in Berlin gesagt hat, wie war die Redeweise, wenn die SPD-Regierung so weitermacht, dann können wir keinen Schulterschluss mit ihr herbeiführen. Das ist ja geradezu, diese Redeweise ist ja geradezu geprägt von der Sehnsucht danach, sich als Gewerkschaftsmensch, als Vertreter der abhängig Beschäftigten, sich Schulter zu schließen mit den Machthabern der Politik, anstatt einen Widerstand gegen diese Leute da vom Stapel zu lassen, wo die doch gerade weder theoretisch noch praktisch irgendeinen Zweifel dran lassen, dass es in ihre Staatsräson gerade reinpasst, die Leute zu verarmen. Ein letzter Hinweis noch bloß auf die Demo. Da können wir, glaube ich, dann sachlich gleich noch weiter drüber reden. Mir ist aufgefallen, die Protestleute da, die haben sowas von den alten Sozialstaat hochgelobt und hoch gepriesen, dass mir ganz anders geworden ist. Können wir gleich nochmal drüber reden, ob der diese Hochschätzung, jetzt wo er gerade demontiert wird, und quasi weil er demontiert wird, ob der Sozialstaat, wie wir ihn gewöhnt sind, diese Hochschätzung überhaupt verdient hat.
Ja, da hast du auch schon das Stichwort geliefert. Ich denke, wenn du sagst, ja, dem Protest fehlt der Gegner und den sollte man sich genau anschauen und vielleicht kann man an dem auch was lernen, dann gucken wir uns den nochmal genau an. Du hast das Stichwort geliefert, Sozialstaat. Vielleicht stellen wir uns die Frage eigentlich, was ist denn das Sozial und was hat den Sozialstaat immer so attraktiv gemacht und wieso wird der im Augenblick verteidigt? Ich will mal gerade so ein bisschen das zusammenfassen, wie so die Denke im Normalfall ging. Ja, das Soziale, das war doch mal der Teil an unserer Wirtschaftsweise, nämlich in der Marktwirtschaft, der sozusagen die beiden Interessen, da die Wirtschaft, hier die Arbeitnehmer, der diese Interessen irgendwie vereinigt, und zwar auf dem freien Markt, sodass jeder zum Zug kommt und der eigentlich die sozialen Härten abfedert. Das war doch mal so der ganz große Wurf, der mit dem Sozialstaat geleistet wurde. Das war das ganz große Lob, das die soziale Marktwirtschaft immer bekam. In ihr würde es nicht so zugehen wie im ungezähmten Kapitalismus. Und deshalb wird es auch unentwegt verteidigt. Ist das eigentlich ein Lob, das ihr auch aussprechen würdet?
Also ich würde mich vor dem Lob etwas zurückhalten, weil man muss einen Moment innehalten, wenn man sagt, toll, bei uns gibt es einen Kapitalismus, der kümmert sich oder hat sich ein paar Jahrzehnte lang um die Armen gekümmert. Das war doch toll, weil Ich würde erstmal festhalten wollen, was ist das eigentlich für eine von Staats wegen eingerichtete Wirtschaftsweise, die ständig dafür sorgt, dass Leute in Armut, in Elend, in Existenzgefährdung kommen, dass ihre Lebensweise so gestaltet ist, dass sie ständig damit rechnen müssen, sobald sie etwas aus der Unternehmensbenutzung rausfallen, wenn sie etwas älter, kränker und so weiter werden, dass sie in dieser Gesellschaft einfach zu einem Fall werden, der sich nicht mehr über Wasser halten kann, der mit Existenzgefährdung bedroht ist. Also die Grundlage dieses Lobs ist eigentlich so seltsam. Wir haben eine Wirtschaftsweise, das wird von allen irgendwie akzeptiert, aber gar nicht festgehalten. Eine Wirtschaftsweise, die ständig Opfer produziert und nötig hat.
Also am Sozialstaat, der sich dann um die Opfer kümmert, hältst du erstmal fest, naja, es gibt Opfer.
Und ja, das ist so normal geworden. Es ist die Normalität, um die sich keiner mehr schert und die eigentlich das Entsetzliche ist, wie so häufig. Die Normalität, dass diese Wirtschaftsweise sich darauf beruft, wir haben sozial Schwache, und die produziert diese Wirtschaftsweise überhaupt. Wer hierzulande für Arbeit Geld haben will, wer in dieser Wirtschaftsweise losgeht und sagt, ich biete an, dass ich arbeite, muss jemanden finden, einen Unternehmer, der sagt, das ist für mich lohnend. Und warum kommt es dann eigentlich immer zu diesen ganzen seltsamen Erscheinungen wie krank sein, arbeitslos sein, älter werden und so weiter? Das ist eine ziemlich harte Sache für Leute, die so losgehen, nämlich für Geld arbeiten zu müssen. Ja, das ist eine spannende Frage, weil eins kommt doch immer raus. Diese Gesellschaft produziert einen wahnsinnigen Reichtum, aber eben dafür, dass Unternehmen groß gute Bilanzen schreiben, dass der Staat gut dasteht, dass er seine Macht entfaltet, dass Unternehmen weltweit agieren, und die Leute sind das Mittel dafür, und sind ständig die Betroffenen, sind ständig von Existenzgefährdung bedroht. Und dann kommt das große Lob, und das sollte man ja immer hochhalten, dass irgendwie trotzdem in einem Minimum für die Leute gesorgt wurde. Und können wir auch gleich noch drauf eingehen, denke ich auch, wird noch ein Thema sein. Und heutzutage stellen Unternehmer nicht nur bei Christiansen, sondern auf allen Kanälen und Politiker in allen Parteien sich hin und sagen, unerträglich für unseren Unternehmensstandort, für unseren deutschen Kapitalismus, unerträglich, dass selbst dieses Kleine noch weitergeführt wird. Also ich will tatsächlich, da hast du recht, festhalten, diese Wirtschaftsweise produziert die Opfer.
Zu dem Thema produziert die Opfer sollten wir auch nochmal genauer hingucken. Also Normalfall ist, man geht hier arbeiten und verdient einen Lohn. Wieso jetzt dann nochmal Sozialstaat? Wieso muss man quasi sich da nochmal absichern?
Es ist im Grunde genommen ein Armutszeugnis dieses Systems, weil dieses System produziert Armut dadurch, dass es sagt, Lohn. Lohn, das ist eine feine Sache, davon müsst ihr leben. Und ihr kommt auch nur dazu, von Lohn zu leben, wenn ihr euch für Unternehmenszwecke nützlich macht. Bei Unternehmenszwecken ist es aber ganz einfach. Bei Unternehmenszwecken ist es nämlich so, für einen Unternehmer ist Arbeit, die er bezahlt, die Quelle seines Gewinns, seiner Produkte, die er verkaufen will. Das heißt, erstens, aus der Arbeit kann er gar nicht genug rausholen. Aus denen, die er beschäftigt, da muss flexibel und hart und anständig und sonst wie produktiv und immer flexibler gearbeitet werden, länger und schneller vor allen Dingen. Und das ist die Seite, das macht die Leute kaputt. Das macht sie auch krank. Heutzutage wird man nicht mehr krank von unerforschten Krankheiten, das ist das Seltenste, sondern heutzutage wird das alles einfach Zivilisationskrankheit genannt, wenn die Leute in der Arbeit ihre Lebenskraft, ihre Gesundheit verschleißen. Und das wird wie ganz normal hingenommen. Ich will das nicht so hinnehmen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, natürlich, die Arbeitskraft wird von Unternehmern als Kostenfaktor behandelt. Das ist betriebswirtschaftlich vernünftig und für die Leute schädlich in diesem System. Nämlich immer weniger Bezahlung, kleine Belegschaften müssen ran. Die Verkürzung der Lohnsumme durch Entlassungen wird ständig von den Unternehmern bewerkstelligt. Das heißt, von diesem Lohn, den man dort bekommt, bekommt man kein Leben, mit dem man dauerhaft über die Runden kommt. Und das beweist eigentlich jede Einrichtung des Sozialstaats. Weil wer von einem solchen Einkommen leben muss, wer von Gehalt oder Lohn leben muss, der ist in dem Augenblick, wo er seinen Job verliert, wo er nicht mehr seine Arbeit für einen Unternehmer zur Verfügung stellen kann, damit der reicher wird, sonst kommt das ganze Arbeitsverhältnis gar nicht zustande. Wenn er das nicht mehr kann, der kommt damit in die Frage, kann ich überhaupt weiterleben? Nein, kann er nicht. Wird er krank? Nicht mehr. Hat man ein Leben lang gearbeitet? Ist man alt? Auch nicht mehr. Also das sind die Gründe, die darauf verweisen, es gibt mit Arbeiten für Lohn überhaupt kein lebenslanges Auskommen der Leute, im Gegenteil. Das Auskommen der Leute ist gar nicht Zweck dieser Wirtschaftsweise.
Da kommen wir gleich nochmal zu den letzten Gedanken, habe ich den richtig verstanden? Du sagst also, der Lohn, der gezahlt wird, wenn man arbeitet, der reicht gar nicht fürs ganze Leben.
So ist es. Du bemerkst es doch, wenn jetzt auf den Demos gesagt wird, wenn der Sozialstaat abgeschafft wird, wie sollen wir denn über die Runden kommen? Ist das doch eigentlich eine Auskunft darüber, dass das, was man verdient, dafür nun wirklich nicht reicht. Wenn dort alte Leute auftreten und sagen, wenn es uns gekürzt wird, kriegen wir gar nichts mehr, dann verweist das darauf, aus einem Arbeitsleben kann man nicht ein ganzes Leben nach der Verrentung noch bestreiten. Unmöglich. So viel hat ein Arbeitgeber nie einem gegeben, dass man dann noch leben kann. Wer richtig ernsthaft krank wird und längerfristig krank ist, der kriegt sich, zumal wenn er Familie hat, gar nicht mehr über die Runden. Und dann, ja, dann kommt dieses seltsame Prinzip des Umverteilens ins Gespräch und ins Auge, das einige Jahrzehnte in Deutschland im Vordergrund gestanden hat und dann irgendwie auch jedermann so vertraut ist, dass er quasi es nicht mehr als ein Armutszeugnis eigentlich ansieht, sondern sagt, ja Gott sei Dank, man hat ja irgendwie noch was gekriegt an Rente und so weiter.
Jetzt nochmal an dich, Heinz, die Frage. Das ist das Sozialsystem, das jetzt den Lohn, den der Einzelne bekommt, einsammelt und umverteilt. Räumt es nicht doch ein bisschen auf mit den Interessensgegensätzen? Werden die nicht ursächlich tatsächlich bekämpft oder ist es nur eine Abfederung?
Die Frage kann man auch so aufwerfen. Wer finanziert eigentlich das Sozialsystem? Ich hoffe, das hat gezündet, wie der Andreas das erklärt hat. Die Kostenrechnung von Kapitalisten, die schafft die sozialen Elendsfälle auf Seiten der Lohnarbeiter. So, wenn das der Grund für die ewig prekäre Lage von Arbeitslosen, Kranken, ausgedienten Alten ist, dann heißt es umgekehrt noch lange nicht, dass etwa die Unternehmer finanziell dafür herangezogen würden, um diese von ihnen verursachte Notlagen wenigstens zu mildern oder abzufedern. Nein, ganz im Gegenteil. Das wäre ja vom Standpunkt einer kapitalistischen Nation, eines Standorts von Kapital, wäre das ja geradezu paradox, wenn man den Unternehmern die Kosten für die notwendige Sozialbetreuung des von ihnen angerichteten Elends aufbürden würde. Nein, da hat der Sozialstaat eine andere Lösung für das Finanzierungsproblem gefunden. Und die heißt, die Finanzierung der vom Kapital angerichteten sozialen Notlagen unter der Lohnarbeiterschaft, die Finanzierung davon trägt, wer oder was? Die Lohnarbeiterschaft. Zwar nicht ganz freiwillig, aber unter staatlicher Nachhilfe allemal. Ich spiele darauf an, dass der Staat die sogenannten Nebenanteile beim Lohn, die Lohnnebenkosten wird das heutzutage genannt, gleich an der Quelle abzieht, also im Lohnbüro der Firma, sodass diesen Anteil am Arbeitslohn kein Lohnarbeiter überhaupt je in die Finger, also zur freien Verfügung bekommt, sondern der Staat tut da seinen Daumen drauf, auf, wie man mittlerweile ja erfahren hat, ungefähr 40% Anteil des Lohns und scheffelt das in seine Kasse.
Jetzt habe ich ganz kurz eine Zwischenfrage. Du hast eben gesagt, wer oder was bezahlt denn diesen Sozialanteil? Und da hast du gesagt, wie war das zahlen die Leute, die arbeiten. Kannst du das nochmal genau erklären?
Ja, da gibt es in dem Sinne nicht viel zu erklären. Der Staat
oder es gibt ja die Ideologie oder es gibt ja diesen, man denkt ja im Allgemeinen, oder es wird auch so gesagt, bezahlt wird ein Teil von dem Arbeitnehmer und ein Teil vom Arbeitgeber. Also ein Teil zahlt die Wirtschaft, ein Teil zahlt derjenige, der den Lohn bekommt oder das Gehalt bekommt.
Kann ich das noch ungefähr ein Viertelstündchen vertagen? Weil das ist nochmal eine Spezialität von der Angelegenheit. Jedenfalls in der Systematik, die ich gerade im Kopf habe, sind wir da noch einen Schritt davor. Nämlich bei dem Schritt, es soll mal jeder an seinen Lohnzettel denken, an seine Lohnabrechnung oder Gehaltsabrechnung. Da wird ja Brutto und Netto unterschieden. Das Netto, das ist der Betrag, den man dann in die Finger bekommt und der für die Notwendigkeiten und Genüsse der eigenen Existenz zur Verfügung steht. Dann ist aber ein ganzer großer, dicker anderer Batzen des Verdienstes, den kriegt man als Lohn- oder Gehaltsbezieher überhaupt gar nicht erst zu sehen, sondern der geht durch staatliches Gesetz, also als Zwangsbeschlagnahmung durch den Staat, sofort an die Sozialkassen. Da wollte ich erstmal darauf hingewiesen haben. Diese Sozialkassen nehmen den vom Staat beschlagnahmten Teil des Lohnes dafür her, um ihn den Sozialfällen an der Front Arbeitslosigkeit, an der Front Krankheit, an der Front ausgediente Rentner, um ihnen diesen Sozialfällen umzuverteilen. Da wollte ich erstmal darauf hingewiesen haben, es ist gar nicht so, dass ein Zusatzposten an Geld den Unternehmern in Rechnung gestellt wird, damit das Soziale funktioniert, sondern der Lohn wird aufgeteilt in einen Bestandteil, den der Lohnempfänger ausbezahlt erhält, und einen anderen Bestandteil, der in die Sozialkassen fließt und dort für die momentan nicht von Unternehmern beschäftigten Teile der Lohnarbeiterklasse umverteilt wird, damit die überhaupt imstande sind, diese Perioden, wo sie entweder vorübergehend oder am Ende ihres Lebens überhaupt nicht mehr durch beschäftigt werden, ein eigenes Einkommen erzielen, wo diese Leute diese Perioden ja mit der entsprechend unzureichenden Geldausstattung namens Lohnersatz durchstehen können, damit die über die Runden kommen können.
Jetzt ist es so, dass in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren oder 15 Jahren die Wirtschaft ja so weit vorangekommen ist, dass sie mit weniger Leuten das Gleiche produzieren kann. Sie hat es einfach deshalb so wahrgemacht, dass sie Leute ausgesetzt hat und für die Produktion gar nicht mehr braucht. Sprich, die Leute tauchen in der Statistik auf jetzt als Leute, die Arbeit suchen, und dem Sozialstaatsmodell zufolge haben sie dann auch diese Ansprüche. Jetzt ist es aber so, dass mit immer weniger Leuten mehr produziert wird, das heißt also immer mehr Leute auf diesen auf dieses Ersatzgeld Anspruch haben. Da kommen diese Kassen doch irgendwie durcheinander.
Tja, das ist deine Ausdrucksweise, da kommen die Kassen irgendwie durcheinander. Die ist süß. Lass uns mal versuchen, näher zu bestimmen, was da wie durcheinander kommt. Dein Hinweis auf die gestiegene Produktivität der Arbeit, den finde ich hier durchaus sachgerecht. Ich muss ihn allerdings noch ein bisschen erläutern. Die Erläuterung geht in folgende Richtung. Es hat ja jeder durch die offizielle Propaganda nahegebracht bekommen, der Sozialstaat, wie wir ihn die letzten Jahrzehnte gewöhnt waren, der ist unhaltbar geworden, weil es tut sich, da hast du ja auch drauf angespielt, es tut sich eine Schere auf zwischen einerseits dem Beitragsvolumen an Lohngeldern, das die Kassen requirieren können, und andererseits dem weitaus angestiegenen Bedarf, die zum Beispiel sehr viel mehr Arbeitslose als früher an Ansprüchen an die gesetzlichen Kassen in Sachen Lohnersatz haben. Ansprüche, die sie machen können. Das hat man uns beigebracht. Diese Schere, die macht den Sozialstaat unhaltbar, und da muss man Reformen unternehmen, die gehen an die Wurzel oder so ähnlich. Gut, lass uns diese Schere nochmal näher besichtigen. Also auf der einen Seite, oder ich will sagen, wie diese besagte Schere zustande kommt, das ist ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass der kapitalistische Standort sowohl seine Erfolge in Sachen Wirtschaftswachstum wie manchmal auch seine Misserfolge in Sachen Wirtschaftswachstum, jedenfalls beides, die Lohnarbeiter ausbaden lässt. Damit meine ich Folgendes. Wie kommen sie denn zustande, die vielen, vielen Arbeitslosen, die immerzu nicht weniger werden wollen? Naja, die eine Sorte kommt dadurch zustande, dass marktwirtschaftliche Unternehmen in ihrer Konkurrenz mit ihresgleichen gerade erfolgreich gewesen sind. Nämlich so herum, das Mittel ihres Erfolges gegen ihresgleichen war gewesen, sie haben, wie du vorhin erwähnt hast, produktivere Maschinerie unter dem Stichwort Rationalisierung der Produktion eingesetzt, und das mit Erfolg. So, damit haben sie Lohnkosten eingespart, und zwar mehr Lohnkosten eingespart, als die teure Maschinerie sie selber kostet, jedenfalls wenn man das auf das produzierte Stück umlegt. Die eingesparten Lohnkosten, die werden dann weitergereicht, und zwar einerseits in diese Firma entlässt Leute, die sie mit ihrer Maschinerie überflüssig gemacht hat, die sie nicht mehr braucht. Damit vergrößert sie aufgrund ihres erfolgreichen Geschäftsgebarens schon mal das Arbeitslosenheer. Die übrigen, die das zweifelhafte Glück haben, in dieser Firma noch einen rationalisierten Arbeitsplatz zu haben, zu besitzen, wie das so schön heißt heutzutage, die übrigen kriegen das mit gesenktem Lohn zu spüren und mit der Anforderung an gesteigerter Arbeitsleistung. Jetzt braucht man nur den nächsten Schritt zu tun. Wenn diese eine Firma auf diese Methode erfolgreich gewesen ist, dann ist sie erfolgreich gewesen auf Kosten einer anderen Firma, die vielleicht unterlassen hat zu rationalisieren oder die da nicht so gut gewesen ist oder die auf dem Markt sich aus weiß Gott was für Gründen nicht hat durchsetzen können. Also schon, wenn schon der Erfolg der einen Firma Leute entlässt, dann geht das noch weiter. Der Erfolg der einen Firma ist der Misserfolg der anderen Firma und die andere Firma, auch die entlässt Leute. Und wenn dann mal wieder Wirtschaftskrise ist, wo also das zusammengezählte Wachstum ins Minus gerät, wo also die erfolglosen Firmen die erfolgreichen übersteigen, ja, dann wird schon gleich jede Menge an neuen Arbeitslosen produziert. Alte Arbeitslose haben nicht die Chance, in dieser Lage des Arbeitsmarktes wieder angestellt zu werden und so weiter und so zu. Also, es kommt weniger Lohn von weniger Beschäftigten in die sozialen Kassen. Auf der anderen Seite sind die Anspruchsberechtigten gestiegen. Und so produziert die Rechnungsweise dieses Systems im Verein mit dem Sozialstaat, der zu diesem System dazugehört, Rechnungsweise plus Sozialstaat, die sind es, die diese Schere produzieren. Die ist nämlich wirklich nicht vom Himmel gefallen.
An dieser Schere kann man da auch die unterschiedlichen Interessen vielleicht deutlich machen, die es hier in der Gesellschaft gibt, nämlich das Interesse von den Durchschnittsleuten, von unser einem, von dem Geld, was man als Lohn oder Gehalt bekommt, zu leben. Und das Interesse der Wirtschaft, möglichst wenig für Lohn auszugeben, weil es eine Kost ist.
Ja, du hast selber eigentlich jetzt schon ganz pfiffig diesen Interessensgegensatz ausgedrückt. Was für die einen die Notwendigkeit eines Lebensunterhalts ist, das ist für die anderen eine negative Geldgröße, negativ insofern, als sie ihren Geschäftserfolg, ihren Gewinn beeinträchtigt. Und ich habe ja hier an dieser Stelle schon so manches Mal diesen Hammer gegeißelt, diesen Hammer der Marktwirtschaft, dass in ihr der Lohn ist gleich der Lebensunterhalt, der einen für die anderen eine Kost, eine zu minimierende Größe darstellt. Das habe ich hier schon verschiedentlich gegeißelt, als das ist die strukturelle Menschenfeindlichkeit der Marktwirtschaft. Kann man nicht oft genug sagen, weil leider Gottes geht der Zirkus ja noch weiter.
Ja, jetzt haben wir uns eben schon ein bisschen drum unterhalten. Du, Hans, hast das gesagt, dass der Lohn eigentlich bezahlt wird von denen, die arbeiten gehen. Und ich habe da mal so ein bisschen nachgefragt, das ist aber nicht der Gedanke, den die meisten hier im Kopf haben. Lass uns den will ich gerade mal so formulieren. Und es hat auch, glaube ich, Attac war es. Also das hört man auch wieder immer auf den Broschüren, die dann da verteilt werden. Ich zitiere mal so einen, ich glaube, das war jetzt Attac. Es ist einer der Kerngedanken der Sozialversicherung, dass die Finanzierung der gewaltigen sozialen Aufgaben eine solidarische Aufgabe aller Beteiligten ist. Zitat Ende. Also hochgehalten wird eigentlich der Gedanke, finanziert wird das Sozialsystem von allen. Wir haben eben von der Schere geredet, von den unterschiedlichen Interessen. Ist es tatsächlich so, dass die Wirtschaft das mitfinanziert? Heinz?
Ganz im Gegenteil. Das Solidarische, das wir alle in deinem Zitat da angeblich abliefern, die Solidarität, die ist und zwar dank staatlicher Gesetzeslage beschränkt auf die Klasse der Lohnabhängigen. Der wird das abgezogen. Und innerhalb dieser Bedürftigkeitsklasse wird die Sache umverteilt. Und dann ist es doch gerade der Witz, auf die Art und Weise entlastet die Institution Sozialstaat die Umverteilung von Lohn innerhalb der Arbeiterklasse. Dadurch entlastet der Sozialstaat die Unternehmerschaft von Kosten, die ansonsten vielleicht auch auf sie zukämen, um meinetwegen im Interesse des sozialen Friedens oder so etwas, die erzeugten Elendsverhältnisse so zu betreuen, dass das Schlimmste abgemildert und die der Gedanke an, da muss man wegen Elend widerborstig werden, dass der nicht Platz greift.
Nochmal zu dem Interesse, das wir eben auch hatten. Das Interesse an Lohn auf der einen Seite, das sind die ganz Normalen, die davon leben müssen. Das Interesse an Profit, an Gewinn auf der anderen Seite, das ist die Wirtschaft. Kannst du nochmal erklären, in welchem Verhältnis diese beiden Interessen zueinander stehen?
Ja, das ist ziemlich präzise zu sagen. Die Wirtschaft, für die ist auch der Lebensunterhalt von Lohnarbeitern eine Kost. Und das heißt, die wird, wo es geht, eingespart, wo es nicht geht, wo man sie auslegen muss, weil man den damit gekauften Dienst in der Fabrik oder im Büro benötigt. Wo die Kost also verauslagt wird, da ist es die verdammte Pflicht und Schuldigkeit des Geschäftsmannes, sie seiner Geschäftsrechnung wegen zu senken, zu minimieren. Und in dem Verhältnis stehen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Arbeitgeber stellen Arbeiter ein, damit die die Arbeit tun. Die wird ja nicht von den Unternehmern selber getan. Aber sie bestehen dabei darauf, die Unternehmer, dass die Arbeit, für die sie ihr gutes Geld zum Fenster hinausschmeißen, dass diese Arbeit dann auch für sie rentabel ist. Und das heißt, manche Lohnkost gar nicht erst auszulegen, weil man sich beispielsweise eine lohnkostenersetzende Maschinerie zugelegt hat, und andere Lohnkosten, um die man nicht umhinkommt, weil die Arbeit ja getan sein will, die dann daraufhin durchzurechnen und durchzukalkulieren, dass sie sich möglichst wenig negativ bemerkbar machen gegen den Unternehmenszweck, und der heißt Gewinn, Überschuss der verkauften Ware oder der verkauften Dienste über die Kosten.
Ganz kurz aber nochmal. Lohninteresse, das Interesse von Lohn zu leben, Profitinteresse, das Interesse Gewinn zu machen. Sind die vereinbar, die beiden?
Ja, die sind ein Gegensatz, der sich gewaschen hat. Und da muss man überhaupt erstmal als die gesellschaftliche Zwangsklammer, als Staat, der über den beiden Hauptklassen der Gesellschaft thront, da muss man erstmal mit einiger Gewalt und mit einem ausgedehnten Rechtssystem dafür Vorkehrungen treffen, dass diese sich ausschließenden Interessen, die sich an derselben Geldsumme festmachen, dass die überhaupt eine Dauerhaftigkeit, eine Festigkeit ihrer Fortexistenz gewinnen. Und in dem Zusammenhang kannst du dann auch, ohne dem Sozialstaat Unrecht zu tun, kannst du diesen da drunter einreihen. Der ist eine Agentur, um das gegensätzliche Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital überhaupt auf Dauer zu stellen.
Das klingt aber so ein bisschen, als ob er gar nicht eingerichtet worden ist für die Armen, die dauernd anfallen, sondern als ob er zumindest auch eingerichtet worden ist für die Wirtschaft, die ja mit den Armen quasi gar nicht arbeiten kann, sondern die irgendwie gut ausgebildete Leute braucht.
Ja, genau das wollte ich behauptet haben.
Jetzt dennoch, für die Wirtschaft stellt sich die Sache ein bisschen anders dar. Oder genauer gesagt, die Wirtschaft selbst stellt das, was sie da zahlt, also den Teil des Lohns, der eingesammelt wird, die Lohnnebenkosten, ein bisschen anders dar. Die sagt, nee, das brauchen wir eigentlich gar nicht, das zahlen wir, davon lebt der Arbeiter, den wir da anstellen, sowieso nicht. Kommt sie denn damit, also, ja, das ist so ein bisschen eine Ideologie, ne, aber damit, also für die Wirtschaft, die sagt ja, nee, wir zahlen ja nur, die Leute leben ja nur von dem Lohn, von den Nebenkosten lebt der Einzelne ja gar nicht.
Was du damit ansprichst, ist, die Unternehmerschaft nimmt gerne in Kauf und nimmt gerne an, dass durch staatliche Kassen, in die Arbeitnehmer einzahlen, so etwas wie eine ständig verfügbare Masse von Leuten da ist, auf die man zurückgreifen kann. Arbeitslose werden irgendwie nicht gleich ins Elend gestürzt, so war es doch lange Jahrzehnte, sondern werden angeboten und man kann sich als Unternehmer daraus bedienen. Unternehmer haben nie eingesehen und wollten es auch nie einsehen, warum sie das Elend, das sie anrichten, irgendwie auch noch mit bezahlen sollen. Sie sind doch die Wirtschaft, um ihr Interesse geht es, es geht um den Gewinn und alles Geld, das ausgegeben wird von ihnen, muss unmittelbar in den Gewinn gehen. Von daher hat sich Unternehmern sowieso schon immer die Auffassung gehalten, dass unseren Arbeitnehmern von ihrem Lohn durch den Staat etwas abzuziehen ist, das ist eigentlich sehr interessant. Ein Unternehmer, der feststellt, der Staat kann von den Lohnkosten, die ich als Unternehmer überhaupt auszahle, 40% noch in Kassen stecken, damit davon Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit, also all das, was so in einem normalen, kapitalistisch eingerichteten Gemeinwesen von Arbeitgebern angerichtet wird, damit das irgendwie per Umlage finanziert werden kann. Aus der Sicht der Unternehmer war das eigentlich insofern immer interessant, als die gesagt haben, meine Herren, das kriegt ja dann, wenn es meinen Arbeitnehmern abgezogen wird, gar nicht der, den ich bezahle und beschäftige, sondern die Alten, das kriegen die Kranken, die Arbeitslosen, ja, das hat dann ja gar nichts unmittelbar mit meinem Gewinn zu tun, das könnte ich ja alles sparen. Die unverschämte Sicht darauf heißt, ich nehme gern in Anspruch, dass Arbeitnehmer wieder halbwegs hergestellt werden durch das Gesundheitssystem. Ich nehme in Anspruch, dass sie irgendwie am Leben gehalten werden, damit ich sie als Arbeitslose wieder benutzen kann. Aber die Kosten dafür, bitte nein, die könnte ich im Grunde genommen an den gesamten Gehaltskosten, an den gesamten Ausgaben für Personal einsparen. Das ist die Stellung, die Unternehmer gerne und radikal immer schon eingenommen haben und wo sie eigentlich auch immer darauf gedrungen haben, das solle der Staat endlich mal durchsetzen. Sie werden ja langsam erhört.
Und dennoch ist aber sind die Lohnnebenkosten, das haben wir auch gesagt, die sind eigentlich ein Teil des Lohns. Und andererseits ist es aber so, was der Arbeiter ausgezahlt bekommt und was er zur Verfügung hat, sind zwei verschiedene Sachen. Was leistet denn jetzt der Teil sozusagen gesamtwirtschaftlich, den er nicht ausgezahlt bekommt?
Gesamtwirtschaftlich ist entgegen allen Behauptungen das Sozialsystem nicht einfach eine Wohltat für die Leute, die in ihm stecken. Das merken die, die drin befangen sind, sowieso schon. Sondern es ist gesamtwirtschaftlich gesehen eigentlich eine Umverteilung durch den Staat, damit das Unternehmertum benutzbare Leute zur Verfügung hat und andersrum alle Leute in dieser Gesellschaft, irgendwie von der Wiege bis zur Bahre, die auf Dienste für Unternehmer angewiesen sind, die darauf verpflichtet sind, in unserer Gesellschaft als Arbeitnehmer über die Runden zu kommen, dass die überhaupt von der Geburt bis zu ihrem Ende irgendwie versorgt werden. Das heißt, eigentlich ist es ein Sonderangebot, in wesentlichen Teilen ein Sonderangebot an Unternehmer, aus deren Sicht sowieso, dass sie sagen, ich bediene mich aus den Arbeitslosen, ich bediene mich aus denen, die gesund gemacht oder sagen wir mal nicht gesund, arbeitsfähig gemacht worden sind, wenn sie dann in meinen Arbeitsprozessen auch nicht gesünder werden, sondern dort ihre Lebenskraft verschleißen.
Ja, und du hast das eben angesprochen, Andreas. Im Augenblick hört man von den Unternehmern die Beschwerde, genau, diese Lohnnebenkosten wären zu hoch. Und das hast du auch angesprochen, da werden wir gleich noch zu kommen. Der Sozialstaat nimmt sich dieser Beschwerde ja so ein bisschen an und schraubt ja genau an der Schraube. Was er tut, ist, dass er eigentlich, das haben wir auch schon so ein bisschen angesprochen, müssen wir uns gleich nochmal, wenn wir gleich dazu kommen in der zweiten Stunde, was er tut ist, naja, er kürzt halt ein bisschen die Leistung und schraubt die kürzt er einfach weg. Und das hat zur Folge, dass tatsächlich ein Großteil der Leute einfach ärmer gemacht werden. Aber da nochmal die Frage, wem verdanken wir dieses Sparen? Ist das so eine Art Notwendigkeit oder ist das eher ein Beschluss?
Das Sparen, du meinst jetzt an, das Sparen an dem Sozialstaat. Es ist ein politischer Beschluss. Und zwar ein politischer Beschluss, der sehr unbedingt daherkommt. Heutzutage heißt es, dieses System hat es sich geleistet, etwas Ungeheures. Es hat sich geleistet, die Leute durch Umverteilung der Lohnsumme irgendwie über Wasser zu halten. Das soll unser System nicht mehr leisten, so wie wir in der internationalen Konkurrenz uns durchsetzen wollen. Da passt es nicht mehr. Die Unternehmer müssen entlastet werden, und zwar vom Lebensunterhalt, den bisher die Arbeitnehmer untereinander umverteilt haben und den die sogenannten Sozialfälle bekommen haben. Entlastung des von Kosten des Lebensunterhalts heißt, wesentliche Teile des Lebensunterhalts, so wird festgehalten und als alternativlos in dieser Gesellschaft auch festgeklopft in Gesetzesform. Große Teile des Lebensunterhalts sollen nicht mehr ausgezahlt werden, das soll den Unternehmern erspart bleiben. Es wird einfach sich darauf verlassen, und das ist die Härte dieses Systems. Leute, die arbeiten müssen, gibt's genug. Leute, die irgendwie ausgebildet sind, gibt's auch genug. In dieser Gesellschaft kommt kein wesentlicher Zweck zu Schaden, wenn die Lebensinteressen der Leute immer weiter zurückgefahren werden. Wenn immer mehr Leute in ein immer größeres Maß von Armut getrieben werden. Versorgung ist in dieser Gesellschaft gar nicht Zweck der ganzen Angelegenheit. Ein gutes Leben der Arbeitenden schon gar nicht, sondern Gewinn. Und aus diesem Punkt Gewinn für Unternehmen, das ist unsere Wirtschaftsordnung, das ist unsere Staatsordnung, sind nicht nur die Unternehmer, sondern auch alle Parteien und Politiker in dieser Gesellschaft sehr aufklärerisch wirksam. Sie sagen nämlich, eure Lebensinteressen sind mit diesem System unvereinbar, wir kürzen sie zusammen, weil Gewinn und euer Lebensunterhalt, das geht einfach nicht zusammen.
Diese Art von Standortpolitik, nämlich Deutschland voranzubringen, mit Deutschland Europa voranzubringen, mit Europa vielleicht sogar der Weltmacht USA Konkurrenz zu machen. Diese Art von Politik, die ja die deutsche Wirtschaft unbedingt stärken will und dafür die Sozialkassen entlasten will, diese Art von Politik, die wird auch nochmal jetzt in der zweiten Stunde von Index Gegenstand der Diskussion sein.